Euch ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Bibel- und Gebetsabend und freue mich sehr, dass trotz Ferien und Urlaubszeit, dass wir so eine große Runde sind. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal so viele an einem Bibel- und Gebetsabend waren. Also es ist einfach schön, es ist für mich sehr ermutigend und ich denke für uns alle, es zeigt, da ist Hunger nach Gottes Wort und Gottes Wort hat immer noch Kraft, ist immer noch in sich lebendig. Und dementsprechend dürfen wir heute voller Erwartungen in diesen Abend gehen, weil ich davon überzeugt bin, Gott wird reden. Er wird in unser Herz reden. Und damit er das tut und damit diese Zeit auch gesegnet wird, möchte ich wieder beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Lieber Vater, ja, es ist wirklich eine Freude, wenn man mit Glaubensgeschwistern zusammenkommen darf, um in deinem Wort zu lesen. Und das ist ein riesengroßes Geschenk. So häufig wissen wir es gar nicht zu schätzen, was für ein Geschenk das ist. Wie viele unserer Geschwister, die würden so viel geben, um einfach nur Gemeinschaft zu haben miteinander. Und sie können es nicht. Und wir haben Zugang zu deinem Wort. Wir haben die Möglichkeit, zusammenzukommen, dein Wort zu lesen, miteinander zu reden und auch sogar miteinander zu beten und füreinander zu beten. Herr, wir danken dir für dieses Privileg. Und wir bringen dir auch unsere Glaubensgeschwister, die heute nicht hier sein können, weil sie verhindert sind, weil sie verreist sind, weil sie vielleicht krank sind oder aus irgendeinem anderen Grund. Und wir denken an sie und wir wollen sie dir anbefehlen und dich bitten, dass du auch sie stärkst in ihrem Glauben. Und jetzt bitten wir dich um eine gesegnete Zeit. Wir bitten dich um offene Herzen, so dass du redest und wir hören und Täter deines Wortes werden. Segne du uns bitte. Amen. Guten Abend. Ja, wie ihr seht, geht es in Apostelgeschichte 17 ab Vers 16 weiter. Letztes Mal hat Peter den Abend angeleitet und es ging um die Verse 10 bis Vers 15 in Apostelgeschichte 17. Und ich möchte wie immer einen kleinen Rückblick geben, damit wir so alle auf, ja, ich sag mal, einem Level kommen, damit wir auch gut reinfinden in den Text, den wir dann gleich lesen werden. Und weil wir mitten in der zweiten Missionsreise sind, ist es total naheliegend, das anhand einer Karte zu machen. Und da gehe ich jetzt einfach mal ziemlich zügig drüber. Also die zweite Missionsreise, genauso wie die erste, die begann hier, Antiochia in Syrien. Das ist Antiochia in Syrien, das hier ist Antiochia in Pisidien. Das muss man immer auseinanderhalten, wenn man die Apostelgeschichte liest, sonst hat man einen Dreher drin. Und dann ging es hier los, das war die aussendende Gemeinde von Paulus und Silas. Die beiden sind losgezogen, sind dann hier über den Heimatort Tarsus von Paulus gezogen und dann hier durch das Gebirge, durch die ganzen römischen Provinzen sind sie durchgezogen, hatten eigentlich das Ziel, hier hinzukommen. Aber die Apostelgeschichte sagt dann, dass sie vom Heiligen Geist gehindert wurden, hier hinzukommen. Dann wollten sie eigentlich in den Norden, hat aber auch nicht funktioniert. Auch da hat der Heilige Geist die Tür geschlossen. Und anstatt jetzt aus Frust wieder zurückzuziehen und zu sagen, nee, wir haben keinen Bock mehr, der Heilige Geist erlaubt uns hier nicht hin, gehen wir also wieder zurück, waren sie gehorsam, sind dann hier in dieser ganzen öden Gegend unterwegs gewesen, mehrere Tage, und kam dann hier an die Hafenstadt Troas. Dort hat Paulus eine Vision bekommen. Im Traum kam ein Mann aus Mazedonien und hat gesagt, Paulus, komm herüber und hilf uns. Und Paulus war dieser Vision gehorsam und seine Mitarbeiter auch, also Silas und Timotheus. Timotheus hatten sich hier in Lystra mitgenommen. Der war noch ganz jung, also ein Jugendlicher. Und dann sind sie über die Insel Samothrake aufs Festland gekommen, also Griechenland, und waren dann hier in der Stadt Philippi. Dort haben sie eine ganze Menge erlebt. Ich denke, wir kennen oder die meisten von uns kennen die ganzen Situationen. Lydia, die Purpurhändlerin, ist zum Glauben gekommen. Eine Frau mit einem dämonischen Wahrsagergeist wurde befreit. Paulus und Silas kamen ins Gefängnis. Das ist ja so mitunter die bekannteste Geschichte, ne? Dann sind sie im Gefängnis in der Stadt Philippi. Und was machen sie? Sie blasen nicht Trübsal, sondern sie loben Gott, sie beten Gott an in so einem ganz, ganz dunklen Loch. Und Gott antwortet auf die Anbetung und tut ein Wunder. Es kommt ein Erdbeben. Ihr kennt die Geschichte. Letzten Endes kommt der Kerkermeister und auch die Menschen auf seinem Hof kommen zum Glauben, lassen sich taufen. Aber auch da geht's dann weiter. Sie mussten dann ja mehr oder weniger gezwungenermaßen weiterziehen und kamen dann in die nächste bedeutende Stadt, nämlich hier Thessaloniki. Die kennen wir, weil wir haben 2 Thessalonicher Briefe. Und dort war auch Paulus. Er war dort nur eine ganz kurze Zeit. Habt ihr noch eine Ahnung, wie lange er da war? Ja, ganz genau. Nur 3 Wochen. Und es ist doch Wahnsinn, was in 3 Wochen passieren kann. Ne? Er verkündet in 3 Wochen das Evangelium, Apostelgeschichte 17, am Anfang. Menschen kommen zum Glauben und dort entsteht eine Gemeinde. Und wir haben 2 Briefe, die genau an diese Gemeinde adressiert sind. 3 Wochen. 3 Wochen Vollgas-Evangelisation und Gott baut sein Reich. So, ne? Das ist einfach, ich finde das immer wieder so ermutigend und so faszinierend, wie Gott sein Reich baut. Und er tut das auch in der Stadt Thessaloniki. Aber auch hier, so wie überall, wo das Evangelium verkündet wird, es stoßt auf der einen Seite auf Annahme und auf der anderen Seite auf Ablehnung. Und auch da wurde der Druck dann immer größer, so dass Paulus gezwungen war, auch hier weiterzuziehen von Thessaloniki in den Ort Beröa. Und hier lesen wir dann, wie Paulus in die Synagoge geht. Und hier zeichnete die Juden etwas aus gegenüber den Juden in Thessaloniki, nämlich die Juden in Beröa. So steht es dann in Apostelgeschichte Kapitel 17, die waren edler gesinnt. So ist das in meiner Übersetzung. In Vers 11, da steht, diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich, also hier, ne? Weil die hatten das Evangelium abgelehnt. Aber hier, die Juden in Beröa, die waren edler gesinnt und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Und was sie auszeichnete, war, sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Also sie haben ganz genau immer wieder überprüft, stimmt das, was Paulus lehrt, mit dem Alten Testament überein? Damals gab es noch nicht das Neue Testament, ne? Sondern das steht, sie forschten täglich in den Schriften, also des Alten Testaments. Da haben sie das immer wieder verglichen. Stimmt das überein, das Evangelium, mit dem, was im Wort Gottes steht. Und so sind viele gläubig geworden in dieser Stadt Beröa, aber auch dort gab es wiederum Leute, die dem ganzen Evangelium nicht wohlgesonnen waren, denn die Juden hier in Thessalonich, als die gehört haben, ey, da kommen Juden zum Glauben in Beröa, da müssen wir hin, dann haben sie diesen Weg auf sich genommen, sind dann hier nach Beröa gekommen, also aus Thessalonich nach Beröa, weil sie so einen Hass hatten auf das Evangelium, so einen Hass auf Paulus und auf Silas und Timotheus, dass sie dort rübergegangen sind und sie stacheln die Volksmenge an, dort in Beröa, so dass es zu einem Aufstand kommt und es bleibt Paulus nichts anderes übrig, als auch dort diesen Ort zu verlassen. Und er und einige andere Brüder, so steht es da, also weitere Gläubige hier in Beröa, machen sich dann auf dem Weg, auf eine lange Schiffsreise, also dann hier so lang und dann hier zwischen der Insel entlang und dann hier Richtung Athen. Also mehrere hundert Kilometer. Paulus, Silas und Timotheus, die sind immer noch hier. Also die sind da geblieben, aber Paulus und einige andere sind dann hier lang gereist bis hierhin nach Athen. Und dann haben sie Paulus hier gelassen in Athen und die anderen sind wieder zurückgereist nach Beröa und Paulus ist dann alleine in Athen geblieben. Das ist jetzt die Station, die uns heute Abend beschäftigen wird. Also Paulus in Athen. Und da steigen wir jetzt ein. Ab Vers 16 und wir lesen mal bis zum Ende des Kapitels. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden es nicht schaffen, heute da durchzugehen, aber nichtsdestotrotz einfach des Zusammenhangs wegen lesen wir ab Vers 16 bis Vers 34. Und wer möchte gerne lesen? Freiwillige vor. Alle gucken mich so an. Du? Vielen Dank.
Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazukamen. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, es scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren, deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten, und doch ist er ja jeden einzelnen von uns nicht ferne. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen.
Vielen Dank fürs Vorlesen. Der Text war ja nicht ganz einfach. Ja, dieser Text soll uns beschäftigen und wie ich schon sagte, wahrscheinlich werden wir nicht alle Verse schaffen, aber wir haben ja auch keine Eile und ich bin ein großer Freund von Gründlichkeit als dafür, dass wir jetzt irgendwie die Masse schaffen. Und daher starten wir wie gewohnt Vers für Vers immer so durch den Text, damit wir auch nichts übersehen. Also es geht los. Paulus ist jetzt in Athen. Den Hintergrund haben wir. Und Silas und Timotheus, die sind noch in Beröa. Und jetzt steht da in Vers 16, während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Paulus ist jetzt hunderte Kilometer entfernt von seinen engsten Mitarbeitern Silas und Timotheus und er wartet jetzt in Athen. Aber er lässt jetzt die Zeit nicht einfach so ablaufen, sondern ihm ist ganz wichtig, diese Zeit auch konstruktiv zu nutzen. Und das tut er. Er ist zum allerersten Mal in der Stadt Athen. Und diese Stadt, das war ja auch schon damals die Stadt schlechthin. Und er schaut sich die Stadt an. Jetzt bräuchten wir Jasmin. Ne, Jasmin, die war ein ganzes Jahr in Athen. Die kennt sich natürlich deutlich besser aus als jetzt unser eins. Ich weiß nicht, war schon mal jemand von euch in Athen? Irgendjemand? Du warst schon mal in Athen. Okay, Ja, ansonsten darfst du gerne auch noch ergänzen, falls ich falls dir noch was auffällt oder so auch in dem Text, weil heute geht's halt um Athen. Ich habe mich da so ein bisschen reingelesen. Athen war damals die Bildungsmetropole von Europa. Athen war das Zentrum der Philosophie, da kommen wir gleich zu. Das war das Zentrum von Kunst, von Kultur, von Dichtung, Architektur. Also da waren imposante Bauten. Das war schon eine gewaltige Stadt. Und Paulus hat sich das alles angeguckt, aber jetzt steht hier, da ergrimmte sein Geist, als er sich so die Stadt angeguckt hat, in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Ja, also er war tief bewegt, oder man könnte auch übersetzen, er wurde innerlich richtig zornig darüber. Der schaut sich diese Stadt Athen an und er ist nicht bewegt von der Schönheit und der Architektur und der ganzen kunstvollen Gebäude, sondern er ist zutiefst bewegt und innerlich aufgewühlt und zornig darüber, dass hier so viele Götzen sind. Ich habe euch mal so ein paar Bilder mitgebracht. Ich glaube, zwei sind es. Das ist jetzt Athen heutzutage. Also da hat man so eine kleine Vorstellung, was es alles so für Tempelgebäude gab. Ne? Wenn man hier noch so die Ruine hier sieht oder hier die Ruine sieht oder auch den Areopag, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und so. Da hat man so eine leichte Ahnung, was für ein Götterkult in der Antike dort getrieben wurde. Zum Beispiel hier der Parthenon-Tempel, das war dann auch extra ein gewaltiges Gebäude damals, extra für eine Göttin dann. Und so gab es da zahlreiche Altäre, zahlreiche Tempel, alles war da vertreten in der damaligen Zeit in Athen. Und der Schriftsteller Petronius, der lebte im ersten Jahrhundert, er hat über Athen gesagt, es ist leichter in Athen einen Gott zu finden als einen Menschen. Also nur, damit wir so eine Ahnung haben, was für ein Götterkult dort betrieben wurde. Es ist leichter in Athen einen Gott zu finden als einen Menschen. Ich musste da so in der Vorbereitung zum Beispiel an den Hinduismus denken, vor allem in Indien. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal in Indien war, ich war da selbst auch nicht, habe mir aber auch da so ein bisschen mich mal mit beschäftigt und so und auch so mit der hinduistischen Religion. Und in Indien, wenn du dorthin kommst, ist ja auch an jeder Ecke gibt es irgendwelche Götzenstatuen. Habt ihr eine Ahnung, einfach mal so Zahlen in den Raum zu werfen, wie viele Götter gibt es im Hinduismus? Irgendwie, wirft mal so ein paar Zahlen rein. Über 1000, ja? Ja. Über 200 nur oder 200.000? 200, okay. Ja, ist auch viel, also mehr als wir haben. Nein, sonst noch Zahlen? Also, im Hinduismus sind, und es kommen immer wieder neue dazu, es gibt 3 Millionen Götter. 3 Millionen Götter gibt es. Ja, die kann keiner so richtig aufzählen. Aber damit ihr einfach eine Vorstellung habt, so ist das im Hinduismus, da gibt es für allen Müll gibt es einen Gott. Und ähnlich war es in der Antike, in Griechenland auch. Da gab es für alles einen Gott. Es gab den Gott des Kriegs, es gab den Gott der Liebe, es gab den Gott der Jagd, es gab den Gott der Kaufleute und so weiter und so fort. Und jeder dieser Gott wollte ja angebetet werden. Jeder dieser Gott hat dann irgendwelche Zeremonien bekommen. Ganz viele Zeremonien waren dann mit ausschweifender Sexualität verbunden. Also das war Ausschweifung in einer krassen Art und Weise. Das war der religiöse Supermarkt, den man dort damals vorfand. Und heutzutage ist es nicht unbedingt Griechenland, aber dann eher so Indien und auch dort so die Gegend. Also ganz, ganz viele Meditationstechniken und irgendwelche geheimnisvolle Zeremonien und so weiter und so fort. Und jetzt können wir auch Vers 16 besser nachvollziehen. Da geht so ein Paulus durch Athen, eigentlich die Stadt, die bekannt war für Wissenschaft, für Bildung, für Architektur und wo man denkt, da sind doch alles Menschen, die gebildet sind. Und er geht dort durch und sieht die ganzen Götzenbilder und die ganzen Tempel und Altäre Und er ist so richtig innerlich bewegt und zornig über die ganze Situation. Er hat so einen heiligen Zorn. Und die Bibel kennt so einen heiligen Zorn. Zum Beispiel steht im Epheserbrief, da sagt Paulus zu den Christen in Ephesus, da sagt er in Kapitel 4, manchmal stolpert man darüber, wo dann steht, zürnt ihr, so sündigt nicht. Also Zorn ist nicht an sich Sünde. Es gibt heiligen Zorn und es gibt sündigen Zorn. Und Paulus, der hat sich jetzt nicht versündigt, sondern der hatte einen tiefen heiligen Zorn. Und Paulus sagt selber zu den Christen in Ephesus, wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. Jesus hatte auch so einen heiligen Zorn. Wisst ihr, in welcher Situation? Ganz genau. Da steht richtig, Jesus war zornig. Bei der Tempelreinigung. Er hat ja zweimal den Tempel gereinigt, einmal am Anfang seines öffentlichen Dienstes und am Ende seines öffentlichen Dienstes. Und da steht auch, Jesus war zornig. Also grundsätzlich, wenn ein Mensch innerlich bewegt und zornig ist, zum Beispiel über die Sündhaftigkeit der Menschen, vielleicht geht es euch da auch manchmal so, wenn man so sieht, so diesen gesellschaftlichen Wandel, auch in unserem Land und so, dann ist man manchmal so richtig ja, zornig darüber oder so stark bewegt und so. Das ist heiliger Zorn, das ist nicht sündiger Zorn und so geht es jetzt Paulus hier auch. Also er ist zutiefst bewegt und innerlich wirklich erzürnt und er macht das, was er immer macht, wenn er in neue Orte kommt, Vers 17. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Das war ja immer die Strategie von Paulus. Er hat erstmal geguckt, gibt es eine Synagoge? Zuerst die Juden und dann die Nichtjuden. Ich habe schon häufiger diesen Vers gelesen, aber weil wir heute so viele sind, lese ich ihn gerne noch einmal. Die Strategie von Paulus in Römer Kapitel 1, Vers 16, wo er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft, das sehen wir ja auch hier jetzt, zur Errettung für jeden, der glaubt. Und jetzt kommt die Reihenfolge, zuerst für den Juden und dann für den Heiden bzw. für den Griechen. Und genauso sehen wir es hier auch, immer wieder die Strategie, zuerst dem auserwählten Volk Gottes, zuerst dem jüdischen Volk, denen bringt er zuerst das Evangelium und er hat da ja auch Zutritt, er ist ja selber, kommt aus dem Judentum und hat dann Gespräche mit ihnen. Aber das ist nicht der Schwerpunkt in dieser Stadt jetzt, sondern, oder er, zuerst nochmal das hier, also er sagt, hier steht in der Synagoge Unterredung mit den Juden und den Gottesfürchtigen. Gottesfürchtige, das sind Menschen, die nicht dem Judentum angehören, die aber Interesse haben am Judentum. Die sind uns schon häufiger auch begegnet in der Apostelgeschichte. Also einfach Griechen, die Interesse haben an den jüdischen Gott, die auch Interesse haben an der Synagoge und so weiter, die nannte man dann Gottesfürchtige. Und mit denen hatte Paulus auch dann das eine oder andere Gespräch. Aber er blieb nicht nur bei der Synagoge, sondern das Evangelium soll ja auch den Griechen gepredigt werden. Und somit ist er auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Es war ja eine sehr große Stadt, eine sehr umtriebene Stadt. Und dort ist er jetzt und er hört den Menschen zu. Er möchte wissen, wie die Menschen ticken, aus was für einer Kultur sie kommen. Er ist da ja zum allerersten Mal. Er spricht mit ihnen, er diskutiert mit ihnen. Und bei diesen Gesprächen und Diskussionen trifft er auf zwei Hauptströme der damaligen Philosophie, nämlich Vers 18. Ich lese erstmal den ersten Teil. Jetzt kommen diese zwei Hauptströme der damaligen Philosophie. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl uns sagen? Also hier sind zwei philosophische Strömungen. Da sind zum einen hier die Epikureer und dann haben wir hier die Stoiker, die nannte man so, diese beiden Richtungen gab es. Die haben sich gar nicht so stark voneinander unterschieden. Die Epikureer waren Anhänger eines Philosophen namens Epikur, daher auch der Name. Und dieser Epikur, der lehrte, dass sinnliches Vergnügen und nicht das Streben nach Erkenntnis das Ziel des Lebens ist. Also wir würden heute sagen, das waren die Entspannten. Ihr Lebensmotto war, genieße das Leben, weil nach diesem Leben auf dieser Erde ist sowieso alles aus. Also du musst dich niemanden dann irgendwie verantworten. Es gibt kein Gericht, es gibt keinen Schöpfer, sondern nach dem Tod ist alles aus. Und deshalb genieß dein Leben auf dieser Erde in vollen Zügen. Du musst dafür nicht in irgendeiner Art und Weise Verantwortung übernehmen. Und mach das möglichst entspannt und stressfrei. Also ganz entspannt, leb dein Leben und genieße es so, wie es kommt. Das waren die Philosophen der Epikureer. Und dann gab es die Stoiker. Wie gesagt, die unterscheiden sich gar nicht so stark. Und zwar waren die Stoiker, so habe ich das dann gelesen, das waren sogenannte Pantheisten. Pantheisten sind Menschen, die nicht daran glauben, dass es einen Gott in Person gibt, also einen personifizierten Gott, sondern die sagen, alles ist Gott. Zum Beispiel die Mutter Natur, Mutter Erde, kennt man so, ne? So diesen Begriff. Und die umarmen dann manchmal den einen oder anderen Baum oder sonst etwas. Die Pflanzenwelt ist Gott, die Tierwelt ist Gott, der ganze Kosmos ist Gott. Aber Gott ist nicht eine Person, mit der du eine Beziehung haben kannst. Das ist ja auch heutzutage sehr, sehr stark vertreten in unserer Gesellschaft. Die würden sich nicht unbedingt Pantheisten nennen, aber das sind Pantheisten. Die glauben nicht an einen personifizierten Gott, sondern sie glauben einfach, dass alles Gott ist. Natur und Kosmos, das ist alles Gott. Und leb einfach auch so dein Leben und genieße es und das war's. Und das waren so diese beiden Hauptströmungen in der Antike, in der Philosophie. So, und jetzt haben wir so ein bisschen Hintergrundwissen und dann hast du einen Paulus. Und du kommst mit ihm, über das Evangelium zu sprechen und über den Glauben und über das Wort Gottes. Und ganz schnell merkt man, ja, beide Richtungen haben jetzt ein Problem mit dem Christentum oder umgekehrt. Weil wenn du jetzt, so wie wir Paulus kennen, der hat ganz bestimmt auch mal den Epikureern gesagt, nee, das ist eben nicht so, dass nach diesem Leben alles aus ist und dass ihr nicht in ein Gericht kommt oder so, sondern hat denen ganz bestimmt gesagt, nee, danach, ihr habt Verantwortung, ihr trägt Verantwortung für das, was sich hier auf Erden tut, ihr werdet einmal dafür gerichtet werden. Na, hat er schon ein Problem mit den Epikureern. Oder wenn er mit den Stoikern ins Gespräch gekommen ist und wenn er denen dann gesagt hat, nee, Gott, das ist nicht einfach nur der Kosmos und die Natur, sondern Gott ist wirklich eine Person. Und diese Schöpfung, die steht unter einem Fluch, die wird einmal vergehen. Und wir werden einmal einen neuen Himmel bekommen und eine neue Erde. Ja, dann hast du auch schon Probleme mit dieser zweiten Gruppe. Und somit verwundert es überhaupt nicht, dass die dann sagen, also die Stoiker und die Epikureer, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Also was ist das für eine Labertasche? Was quatscht er uns hier voll? Wir haben einen ganz anderen Glauben, wir haben ganz andere Überzeugungen als das, was er da von sich gibt. Andere wiederum, so steht es jetzt hier im zweiten Teil, andere aber sagten dann, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Also andere wiederum, die hatten wirklich Interesse. Aber nicht in dem Sinne, dass sie jetzt Interesse hatten an Jesus Christus, sondern einfach grundsätzlich an Interesse, wieder ein neuer Gott. Oh, wir haben ja so viele, also Jesus kommt einfach noch dazu. Die Geschichte von Jesus ist cool, ne, da stirbt einer für die anderen Menschen, so eine Heldengeschichte und das liebten die Griechen. Alle von uns kennen Herkules. Also Herkules kennen wir alle. Ne? Wer will nicht so stark sein wie Herkules? Ja, Herkules ist ja auch einfach nur eine griechische Gottheit. Herkules war der Sohn von Zeus in der griechischen Götterkultur. Und dieser Herkules, das war auch so ein Held. Der war bekannt für seine Kraft, der war bekannt für seinen Mut, für seinen Verstand und so weiter und so fort. Und das liebten die Griechen, ne, so Heldengeschichten. Und für sie war Jesus einfach auch ein Held, und ein Gott von Hunderten, von Tausenden in ihrer Vorstellung. Und deshalb hatten sie da so ein bisschen Interesse dran. Und so lesen wir jetzt auch in Vers 19 bis 21, also ich lese jetzt mal drei Verse am Stück. Und sie ergriffen ihn, also Paulus, und führten ihn zum Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Die haben Interesse an so einem weiteren neuen Gott. Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Und jetzt berichtet uns Lukas, der Schreiber von der Apostelgeschichte, alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden, also die, die dazugezogen sind in die Stadt Athen, vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und etwas Neues zu hören. Dafür waren die Athener bekannt. Also zuerst einmal berichtet uns jetzt Vers 19, wird Paulus auf den Areopag gebracht. Was ist der Areopag? Das ist der Areopag. Also in der heutigen Zeit. Der Areopag ist einfach ein Felsen. Warst du dort auf dem Areopag? Ja, das ist ja so ein Wahrzeichen von Athen. Und da kann man heutzutage als Tourist drauf, seht ihr ja hier ganz viele Touristen, da gibt es extra so eine Treppe hier und dann kannst du hier hoch. Damals war das nicht eine Touristenattraktion, dieser Areopag, sondern damals war dieser Areopag dieser Felsen in der Stadt und dort tagte das oberste Gericht. Also wir würden heute sagen, das ist ein Gerichtsplatz gewesen. Der oberste Gerichtshof tagte dort. Das war die höchste Instanz. Dort wurden die ganz wichtigen Entscheidungen getroffen. Ja, und so holen sie jetzt auch einen Paulus, weil sie wollen einfach was Neues hören. So haben wir es ja gerade in Vers 20 und 21 gelesen. Die lieben, also die Athener und die dazugezogen sind, die liebten etwas Neues zu hören, etwas Neues zu erfahren. Und ich dachte so, als ich so mich mit diesen Versen beschäftigt habe, ist ähnlich mit unserer Gesellschaft heute. Also wenn es damals Handys gegeben hätte, dann wären die Athener die ganze Zeit mit ihren Smartphones würden sie die ganze Zeit auf ihren Smartphone schauen und schauen, was gibt es Neues in dieser Welt, wo ist wieder was passiert, ne? Und dann die Push-up-Nachrichten aktivieren, so dass man immer sofort Live-Ticker hat, so wo ist wieder was passiert, was ist da passiert, was läuft gerade in Rhodos ab, was läuft dort ab und so, ne? So stelle ich mir die Athener vor. Und Paulus, der hat die Athener ja kennengelernt und er merkte, oh, die haben Interesse an etwas Neuem. Und er hatte ja was Neues. Er hatte das Evangelium, was er ihnen bringen wollte. Und wenn man Paulus bittet, erzähl doch mal, was bewegt dich gerade so, was hast du denn so Neues? Ja, wir haben Paulus kennengelernt in der Apostelgeschichte. Paulus lässt sich nicht zweimal bitten. Ne? Jedes Mal, wenn es eine Chance ergibt, dann verkündet er das Evangelium. Und das tut er jetzt ab Vers 22. Aber zuerst einmal die Frage an euch. Gibt es irgendwie nochmal Fragen oder beziehungsweise Ergänzungen, irgendetwas, was euch noch aufgefallen ist, was ihr noch einbringen möchtet? Genau, also ich hatte ja gesagt, das sind Pantheisten, die halt nicht an einen personifizierten Gott glaubten, aber das ist eine gute Ergänzung. Und zwar waren sie schon davon überzeugt, du musst ein rechtschaffenes Leben leben, so. Also du musst schon ein guter Mensch auch sein. So, ne? So diese Überzeugung hatten sie schon, geh gewissenhaft mit der Natur um, geh gewissenhaft mit den Menschen in deinem Umfeld um und so, also das, was du gerade auch so gelesen hast, die hatten schon ein rechtschaffenes Leben geführt, so. Ja. Ja, schon ein bisschen gewissenhafter und genau. Ja, das stimmt. Also die waren nicht ganz gleich. Die haben sich schon unterschieden und deshalb ist eine gute und wichtige Ergänzung dazu. Ja, danke schön. Noch etwas? Ja. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Das sehen wir bei Paulus sowieso. Ne? Er war so ein Vollblutevangelist und hat diese Gelegenheiten genutzt. Und wir sollten auch immer wieder auch Gott bitten um gelegentliche Situationen, Gelegenheiten und uns da auch nicht verkriechen, wie es manche christlichen Richtungen machen und dann in ihrem Bunker sozusagen sich einbunkern. Nein, wir sollen ja hinausgehen. Das ist der Missionsbefehl. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Ganz genau, ja. Ganz genau. Ja, genau. Das ist der Missionsbefehl auch. Absolut richtig. Ja. Soweit erstmal. Dann kommen wir jetzt zu der evangelistischen Botschaft von Paulus. Und das finde ich schon ganz faszinierend. Wir hatten uns jetzt mit der Apostelgeschichte immer wieder damit beschäftigt, dass Paulus ja dann das Evangelium verkündete. Aber meistens bisher immer zu Juden. Und da wurde dann uns immer sehr ausführlich berichtet, wie Paulus das gemacht hat. Ne, zum Beispiel Apostelgeschichte 13, das ist während der ersten Missionsreise, da ist Paulus in Antiochia in Pisidien und dort verkündet er dann in der Synagoge auch das Evangelium. Aber wie hat er das gemacht? Er hat immer wieder Bezug gebaut zum Alten Testament, weil er wusste, seine Zuhörer kannten sich ja bestens aus im Alten Testament. Und dann hat er sie damit versucht zu erreichen. Jetzt hat er ja keine Juden als Zuhörer, sondern jetzt hat er Griechen, er hat Heiden vor sich, die hatten keine Ahnung vom Alten Testament und so. Ne? Das war überhaupt nicht ihr Ding. Und jetzt sehen wir mal, und deshalb finde ich das ganz interessant und spannend, wie Paulus jetzt vorgeht. Also es ist jetzt mal ein bisschen anders, wie er das gegenüber den Juden getan hat. Und wir starten mal mit Vers 22. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags, ne, habt den Felsen vor Augen, in die Mitte des Areopags stellt er, weil er wollte ja die ganze Aufmerksamkeit. Er wusste, er hat die beste Botschaft. Und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Interessant, oder? Also Paulus, er fällt nicht mit der Tür ins Haus, könnte man ja meinen. Ey Mensch, jetzt los, fang sofort an, das Evangelium zu verkünden. Nein, er macht das ganz raffiniert und er macht das total weise, geleitet vom Heiligen Geist, davon bin ich überzeugt. Und er sagt erstmal, hey, ich sehe, was ihr so für Hobbys habt, wofür ihr Interesse habt, wofür euer Herz schlägt, nämlich, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Also er geht ganz behutsam damit um, mit dem Evangelium und geht da ganz behutsam auch damit um. Und da möchte ich uns mal 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15 lesen. Da bin ich drauf gestoßen, als ich mich dann mit dieser Art der Evangelisation beschäftigt habe. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15. Da steht nämlich Folgendes. Petrus, er ruft die Christen auf und sagt dann, 1. Petrus 3, 15, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem Mann, der Rechenschaft fordert. Also wir sollen als Christen immer bereit sein, das, was du auch, Gerd, so angedeutet hast, bereit sein, Auskunft zu geben über unseren Glauben, über das Evangelium. Sollten wir bereit sein, Auskunft zu geben. So fordert uns Gottes Wort auf. Gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, ne, dass Jesus wiederkommen wird, über den neuen Himmel und die neue Erde, da sollten wir immer bereit sein, Auskunft zu geben, die in euch ist. Aber wie sollten wir das machen? Das ist jetzt der Zusatz in Vers 15. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. So sollten wir den Menschen das Evangelium bringen. Mit Sanftmut und Ehrerbietung, also mit Respekt. Und nicht so nach dem Motto, hey, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß sowieso, wie man in den Himmel kommt und jetzt hör mir mal zu oder so, oder ganz grob oder so. Nein, mit Sanftmut und Ehrerbietung, mit Respekt. Und genau das finde ich hier bei Paulus. Er geht mit Sanftmut und Ehrerbietung, mit Respekt mit den Athenern um und sagt nicht, ey, was seid ihr alles für Doofmänner? so dass ihr an irgendwelche toten Götter glaubt und so. Das macht er nicht, sondern er geht ganz behutsam und nicht grob um. Wir gewinnen nie einen Menschen, wenn wir grob werden. Das zeigt nur, dass es uns an Liebe mangelt und auch an Selbstbeherrschung. Und statt grob und unbeherrscht zu sein, sollten wir freundlich und klug reden, voller Weisheit und voller Liebe und voller Selbstbeherrschung und Sanftmut. Und genau das tut Paulus. Paulus beginnt mit dem, was seine Zuhörer interessieren, was die Zuhörer kennen. Vers 23. Jetzt beschreibt er: Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, also er zeigte wirklich Interesse an ihrem Götterkult, ne, auch hier sehen wir, wie er weise umgeht, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Also Paulus sagt, ich habe meine Zeit genutzt und er beschreibt jetzt, was er so wahrgenommen hat und geht sehr respektvoll mit den Athenern um. Und er hat auf seiner Tour durch Athen, hat er einen Altar wahrgenommen. Also bei diesen ganzen Hunderten oder Tausenden Altären hat er da ganz genau drauf geachtet und hat gesehen, oh, da steckt ja hinter diesem Altar, steckt dem unbekannten Gott. Ja, eine wunderbare Brücke. Da kann ich jetzt dran anknüpfen. Und er sieht, ja, die haben eine riesengroße Sehnsucht. Also wieso haben die ganzen Athener so einen Götterkult getrieben? Ja, weil sie eine Sehnsucht haben nach Gott. Weil sie eine Sehnsucht haben nach etwas Übernatürlichen. Und letzten Endes haben sie eine riesengroße Not. Die sah Paulus. Und die Athener, die hatten so eine große Not, so eine Angst auch, dass sie sich gesagt haben, ja, wir haben zwar schon tausende von Götter und Altäre, aber es könnte ja sein, dass wir einen Gott vergessen. Und jetzt stell dir mal vor, du vergisst genau einen Gott und dieser Gott, den wir jetzt vergessen haben, der ist jetzt zornig über mich, weil ich ihn vergessen habe. Ja, was machen sie? Sie bauen sich eine Sicherheit ein. Wir schmunzeln darüber, ich sehe es an euren Gesichtern, aber die meinten das ja wirklich ernst, das war ja kein Spiel. Die hatten ja wirklich diese Sehnsucht und diese Angst, es könnte sein, dass wir einen Gott vergessen haben, der ist dann zornig über uns, ja, und dann haben wir schlechte Karten, also dem unbekannten Gott. Und so bauten sie sich diese Sicherheit an. Ja, und wir bauen uns natürlich auch in unserer Gesellschaft, die Menschen heutzutage, wenn sie, die bauen sich auch Sicherheit ein. Zum Beispiel Geld oder einen gesunden Lebensstil, gute Fitness, eine intakte Familie, guter Freundeskreis und so weiter und so fort. Alles schön und gut, aber letzten Endes hat das keinen Halt. Also keinen Halt in der Ewigkeit und genauso hat das auch keinen Halt für die Ewigkeit. Und Paulus, er muss jetzt seinen Zuhörern klar machen, ja, es ist gut gemeint, aber es ist schlecht gemacht. Also ihr verfehlt das Ziel, was ihr eigentlich damit habt. Und deshalb nutzt er jetzt diese Chance, diese Brücke und sagt, nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Also er macht das wirklich sehr, sehr raffiniert, wie ich finde. Und jetzt beginnt er und sagt er, jetzt beginnt er über Gott zu sprechen, über diesen für sie unbekannten Gott, Vers 24 und 25. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem, also Lebensodem und alles gibt. Ja, so beginnt jetzt Paulus über Gott zu reden. Er sagt den Athenern voller Liebe und voller Respekt, macht ja deutlich, wisst ihr, liebe Athener, ihr habt da in eurer Religiosität, habt ihr so einen kleinen Denkfehler. Ihr denkt, ich baue einen Altar für einen unbekannten Gott in einem Tempel und dann ist dieser unbekannte Gott mit mir zufrieden. Und Paulus sagt, da liegt der Denkfehler, das ist nämlich falsch. Gott ist nämlich nicht zufrieden, wenn du einfach diesem unbekannten Gott einen Altar baust, einen Tempel. Das funktioniert nicht, weil der Gott, der für euch unbekannt ist, der Gott ist nämlich der Gott, der die Welt gemacht hat, der den Himmel gemacht hat, der die Erde gemacht hat. Und den will ich euch verkündigen. Das ist nicht einfach nur ein Gott von vielen, sondern das ist wirklich der Gott. Er tickt komplett anders, weil er der Gott ist, der die Welt gemacht hat. Und dieser Gott, der wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht ist. Und der lässt sich auch nicht von euch bedienen, als ob er irgendetwas benötigen würde, sondern er ist derjenige, der euch bedient, der euch Leben gibt, der euch die ganze Zeit begleitet und euch atmen lässt und sich um euch kümmert in seiner Gnade. Und jetzt könnte man einwerfen als aufmerksamer Bibelleser, ja, aber das stimmt doch gar nicht, Paulus, denn Gott, der wohnt doch schon im Tempel. Also wir haben doch im Alten Testament einen Tempel. Ich meine, Haggai-Reihe lässt grüßen und wir kennen das, Stiftshütte, der Tempel Salomos und so weiter. Also irgendwie wohnt doch Gott eigentlich im Tempel. So ganz stimmt es doch nicht. Aber doch, das stimmt hundertprozentig, weil Salomo, der ja Gott diesen Tempel erbauen lassen hat, der hat das auch schon von Anfang an gewusst, als er den Tempel eingeweiht hat, wusste er ganz genau, nein, Gott wohnt gar nicht im Tempel. Ich lese uns mal in 1. Könige Kapitel 8. 1. Könige Kapitel 8, Vers 23, da geht es um die Einweihung des Tempels. Salomo betet Gott an. Und da lese ich mal Vers 23 und Vers 27. Ganz wichtige Verse zum Verständnis. O Herr, betet Salomo, O Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleich werde, weder oben im Himmel noch unten auf Erden, der du den Bund und die Gnade bewahrst, deinen Knechten, die mit ihrem ganzen Herzen vor dir wandeln. Und dann Vers 27. Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Das hat Salomo von Anfang an verstanden. Gott ist ja kein Gottes Geist, so wird er uns beschrieben. Und Gott kannst du nicht in irgendein Gebäude zwängen. Gott wohnt nicht hier in diesem Gemeindezentrum. Gott wohnt auch nicht in der Kirche, in der evangelischen Kirche. Und er wohnt auch nicht im Tempel. Gott wohnt nirgendwo, der ist überall, nichts kann ihn fassen und das ist auch die richtige Einschätzung. Wenn man sich manchmal fragt, ja warum denn der Tempel? Ja, der Tempel oder die Kirche oder dieses Gebäude, das brauchen wir Menschen. Also nicht Gott braucht ein Gebäude, um uns Menschen zu begegnen, sondern wir Menschen brauchen ein Gebäude, um Gott zu begegnen. Versteht ihr? Also nicht Gott braucht ein Gebäude, um uns Menschen zu begegnen, sondern wir Menschen brauchen ein Gebäude, um Gott zu begegnen. Wir brauchen dieses Gebäude auch der Zusammenkunft. Und Gott kennt uns natürlich und er weiß, wir Menschen, wir sind darauf angewiesen, aber Gott nicht. Niemals, zu keiner Zeit und er wird es auch in Zukunft nie sein. Und die Offenbarung sagt ja auch, irgendwann mal wird es auch gar keinen Tempel mehr geben, weil wir dann da sein werden, wo Gott ist. Und da braucht es keinen Tempel mehr. Und deshalb ist das absolut richtig, was Paulus hier sagt. Er wohnt nicht in Tempeln und macht das den Athenern deutlich. Ja, habt ihr dazu vielleicht noch Ergänzungen bis Vers 25, bevor wir dann noch die letzten 10 Minuten weitermachen werden? Ja. Also damals hatten die natürlich noch nicht so eine tiefe Gotteserkenntnis, wie wir sie heutzutage haben, weil wir ja nochmal viel, viel mehr Offenbarung Gottes haben als damals die Menschen zur Zeit des Alten Testaments. Und Gott hat das auch so verordnet. Ne? Wenn du Gott begegnen wolltest, dann musstest du auch wirklich zum Tempel zu kommen. Und Gott hat ja damit mehreres bezwecken wollen, aber vor allem wollte er seine Heiligkeit deutlich machen, weil du konntest nicht einfach in die Gegenwart Gottes, also quasi in den Tempel kommen, sondern du musstest ja ganz gewisse Zeremonien machen und überhaupt in das Allerheiligste durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr für eine ganz kurze Zeit durfte er da rein. Und Gott wollte ja damit immer wieder deutlich machen, ich bin heilig und ihr seid es nicht und ihr habt keine Chance, in meine Gegenwart zu kommen. Ja, und dadurch, und der Tempel hat das nochmal ganz, ganz stark symbolisiert. Die Menschen sollten verstehen, ich habe keine Chance, vor diesen heiligen Gott zu treten. Ich muss selber heilig werden, damit ich überhaupt reinkomme. So, ne? Und deshalb braucht es ja die ganzen Tieropfer und diese ganzen Zeremonien. So, ne? Also ja, stimmt, damals im Alten Testament war das so. Der Tempel war der Begegnungsort Gottes. Ja. Und durch diesen neuen Bund, den Jesus bewirkt hat, ist das nicht mehr so. Aber das heißt nicht, dass Gott im Tempel wohnte, sondern, na, aber das war ja auch nicht die Frage. Ja. Ja. Ja, klar. Also er hat das natürlich als Brücke auch genutzt, so, ne, um ihnen deutlich zu machen, ihr denkt jetzt, da ist dieser unbekannte Gott und wenn ich dem nur ein Altar baue, dann ist er zufrieden und dann ist alles gut. Aber nein, das ist eben nicht so. Ja. Ja, ja, genau. Also das hat er auf jeden Fall genutzt. So. Deren Denkweise, deren Kultur, deren Religiosität hat er alles genutzt, um sie zu erreichen. Nee, kannten die auch nicht. Ja, die kannten ja nur diesen Götterkult und so. Die kannten ja nicht das Alte Testament und so weiter. Das kannten sie vielleicht nur vereinzelt, weil da gab es ja auch eine Synagoge. Paulus war ja auch da drin, aber so richtig in der Gesellschaft war das ja nicht so verankert. So. Ja. 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 Ist ja auch richtig. Also grundsätzlich sollte man auch eine grundsätzliche Skepsis haben. So, ne? Das war ja bei den Beröern auch so. Ne? Die haben genau geforscht halt so. Aber klar, die haben ja auch anerkannt, dass das Alte Testament damals auch Wort Gottes ist. So, ne? Und danach haben sie geprüft. So, ja. 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 Ja, machen wir noch die restlichen 10 Minuten. Paulus ist ja noch nicht fertig. Wir sind mittendrin in dieser evangelistischen Botschaft gegenüber Griechen, also nicht Juden, Vers 26. Paulus sagt jetzt, und er, also damit ist Gott gemeint, dieser unbekannte Gott, für ihn war er bekannt, aber für die Athener nicht, und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Also er beschreibt jetzt diese Allmacht Gottes, dass Gott nicht einfach nur ein Gott ist von vielen Gottheiten der Athener, sondern Paulus macht deutlich, Gott hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht. Aus dem Blut von Eva und diese, so ging das dann weiter. Wir entstammen alle einer Blutslinie. Und das beschreibt er jetzt hier auch, dass Gott den Menschen gemacht hat und somit auch die Athener gemacht hat und hat sie bestimmt, bestimmt, dass sie auf den ganzen Erdboden wohnen sollen, dass sie die ganze Erde auch bevölkern sollten. Und Gott hat auch in seiner Souveränität schon im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Das ist uns vielleicht manchmal nicht bewusst, aber Gott ist in seiner Souveränität so allmächtig, dass er genau sagt, so lange soll jetzt von dann bis dann soll ein Volk existieren und dann eben nicht mehr. Und so kommen Völker und gehen Völker und so läuft das durch die gesamte Menschheitsgeschichte und so beschreibt Paulus den Athenern jetzt diese Souveränität Gottes. Gott bestimmt, wie lange ein Volk existiert und er bestimmt auch, wo es wohnt und wie lange es dort wohnt. Für mich wird das sehr, sehr deutlich in 1. Mose Kapitel 15. Da ist Gott ist im Gespräch mit Abraham und sie schließen ja auch einen Bund miteinander. Gott beruft Abraham als Stammvater des Volkes Israel und dann lesen wir in 1. Mose Kapitel 15, Ich lese mal ab Vers 13. Da sprach er zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Also das Volk Israel, die Nachkommen, sind in ein Land, das ihnen nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Das war die Sklaverei in Ägypten. Dort war das Volk 400 Jahre lang. Gott hat das schon in seiner Voraussicht ganz klar so gesagt. 400 Jahre, ne? Ganz fest den Zeitraum auch abgesteckt. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten, also die Ägypter. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen, mit diesen 10 Plagen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollen in der 4. Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Also die Amoriter lebten gerade in diesem Gebiet, wo Abraham war, wo Gott gerade mit ihm geredet hatte. Und Gott sagte zu Abraham: Pass mal auf, deine Nachkommen, das wird ein großes Volk, also das jüdische Volk. Und Gott hat in seiner Souveränität ganz klar gesagt, und die werden 400 Jahre in Ägypten sein, weil die Amoriter, die jetzt gerade noch hier leben, das Maß der Sünde ist noch nicht voll. Also die sind schon ein sehr antigöttliches Volk, aber das Maß der Sünde ist noch nicht voll. Ich bin noch geduldig mit ihnen, aber irgendwann ist das Maß der Sünde voll und dann wird dieses Volk ausgelöscht werden. Das Buch Josua lässt grüßen. Ne? Manchmal liest man ja das Buch Josua und denkt, boah, krass, wo Gott sagt, in der Stadt Jericho zum Beispiel darf kein Mensch überleben. Alle müssen sterben, nur die Hure Rahab, die durfte dann überleben. Alle anderen mussten sterben. Warum mussten die ganzen Menschen sterben? Wieso ist Gott so grausam? Weil Gott gesagt hat, und jetzt ist das Maß der Sünde voll. Und Gott hat einen Zeitpunkt bestimmt und hat gesagt, so lange darf das Volk der Amoriter überleben, existieren und dann nicht mehr. Das macht Gott. Gott in seiner Souveränität. Und genau das sagt jetzt Paulus hier auch und macht ihnen deutlich, wie souverän Gott ist. Und er verordnet Zeiten. Und er sagt auch, wie lange Deutschland existieren darf und auch das Volk der Deutschen existieren darf. Das sagt alles Gott. Er sagt, wann und wie und was. Er ist der Souverän. Ja. Ja, ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht bestehen bleiben sollte. Also Gott verordnet, wie lange ein Volk existieren darf und wie lange eben nicht. Ja, aber trotzdem richtet ja Gott auch heutzutage auch immer noch Menschen. So. Also ne, Menschen werden ja trotzdem gerichtet, auch schon zu Lebzeiten. Spätestens in der Ewigkeit, aber auch schon zu Lebzeiten, werden ja Menschen trotzdem gerichtet. Und so. Ja, aber trotzdem lässt Gott ja auch zu, dass Kriege stattfinden und dass sich andere Völker wiederum in den Gebieten breit machen können und so, lässt Gott trotzdem zu in seiner Souveränität. Also auch in der heutigen Zeit, auch in der Gnadenzeit lässt Gott es trotzdem zu. Er hat einen Plan damit, auch wenn wir das ganz häufig nicht verstehen, aber er hat einen Plan damit. Aber damals war es natürlich noch mal viel, viel intensiver. So. Und dann hat Gott gesagt, so, und jetzt die Amoriter und die Hittiter und so weiter, alle, die dort im Land Kanaan lebten, ja, deren Zeit war zu Ende. Und somit hat Gott dann gesagt, in seiner Souveränität, und jetzt bekommt das Volk Israel, die Nachkommen von Abraham, bekommen jetzt das Gebiet. Das kann Gott machen, weil Gott Gott ist. Ja, so. Oder machen wir noch Vers 28, dann haben wir, glaube ich, einen relativ runden Abschluss. Ah nee, wir haben noch Vers 27 und 28. Ja, ich glaube, dann wird es doch ein bisschen zu lang. Belassen wir es hierbei, damit ich möchte natürlich nicht, dass wir jetzt Abstriche beim Gebet machen. Dann machen wir nächstes Mal weiter mit Vers 27. Genau, ab Vers 27 geht es dann weiter. Genau. Okay, belassen wir es mal soweit.